6,6 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger arbeiteten in den vergangenen Jahren in einem anderen EU-Land, ohne dessen Staatsangehörigkeit zu besitzen. Ein weiterer Trend zeichnet sich ab, der da heißt Homeoffice im Ausland. Was das für Arbeitgeber bedeutet, ist Thema dieser Folge. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Taxiert, dem Podcast der DHPG. Mein Name ist Andreas Rohde. Ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Wir sind heute hier zusammen, um über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, was sowohl Unternehmer als auch die Arbeitnehmer betrifft.
Mein Name ist Benno Lange. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu unserer heutigen, inzwischen 9. Folge unseres DHPG-Podcasts. Andreas, worüber wollen wir heute sprechen?
Ja, nachdem wir ja schon vor einiger Zeit in der Folge Nummer 3 unseres Podcasts, ich kann gar nicht fassen, dass es schon die 9. Folge ist heute, in der 3. Folge über mobiles Arbeiten gesprochen haben und da einen Schwerpunkt hatten auf arbeitsrechtlichen Fragestellungen, sprechen wir heute über Remote Work im Ausland und zwar mit einem besonderen Fokus auf dem Steuerrecht.
Ja, und das möchten wir wie immer nicht alleine tun, sondern haben uns auch heute eine Expertin zu uns ins Podcast-Studio eingeladen. Herzlich willkommen, Sarah Müngersdorf.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sarah, ich darf dich kurz vorstellen. Du bist Partnerin seit dem 01.01.2023, bist Steuerberaterin und hast deinen Schwerpunkt in der grenzüberschreitenden Besteuerung, vor allen Dingen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und bist deswegen, glauben wir, genau unsere richtige Ansprechpartnerin für heute.
Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, Andreas, ich würde sagen, wir steigen gleich ein, oder?
Ja, ich habe verstanden, wir sprechen heute vor allen Dingen über Steuerrecht. Da haben wir alle so ein bisschen Heimspiel jedenfalls. Aber wir sprechen sicherlich am Rande auch über Sozialversicherungsrecht, vielleicht auch über Meldepflichten. Aber der Fokus soll heute auf dem Steuerrecht liegen.
Ja, und ich glaube, wenn wir über Fokus sprechen, dann haben wir heute vor allen Dingen die Fälle im Blick, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Deutschland heraus, häufig mit einem deutschen Arbeitsvertrag und einem deutschen Arbeitgeber im Ausland, aus dem Ausland arbeiten. Ich weiß, Sarah, du hast auch die umgekehrten Fälle häufig auf dem Tisch, dass Mitarbeiterinnen aus dem Ausland in Deutschland arbeiten. Aber dazu können wir, glaube ich, nochmal eine gesonderte Folge machen. Ich glaube, heute soll es vorwiegend um die Fälle gehen, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Deutschland im Ausland arbeiten und zumindest zeitweise von dort aus tätig sind für ihren deutschen Arbeitgeber.
Sarah, zum Einstieg, kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie die Entwicklung ist? Also hat das zugenommen in den letzten Monaten und Jahren oder wie ist da deine Wahrnehmung?
Ja, sehr gerne, Andreas. Grundsätzlich ist es sicherlich schon seit sehr vielen Jahren zu beobachten, dass immer mehr Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Das hatten wir ja auch in der früheren Podcast-Folge, wo es eher ums Arbeitsrecht geht, schon angesprochen. Da ging es aber eben ums mobile Arbeiten in Deutschland. Heute wollen wir den Fokus mehr auf das Thema Ausland, also grenzüberschreitende Sachverhalte richten. Wie du gesagt hast, Benno, man kann da natürlich Inbound-Fälle, also die Mitarbeiter kommen aus dem Ausland ins Inland. Man kann über Outbound-Fälle, also die Mitarbeiter gehen ins Ausland. Man kann über Grenzgängerfälle, also Leute, die über die Grenze pendeln im Alltäglichen oder zumindest wochenweise sprechen. Heute wollen wir uns ein bisschen auf das Thema Workation bzw. insgesamt Remote Work im Ausland konzentrieren. Und das ist sicherlich was, was auch im Rahmen der Corona-Pandemie immer weiter zugenommen hat. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum Mitarbeiter im Ausland arbeiten wollen. Vielleicht sieht das Arbeiten am Strand einfach ein bisschen interessanter aus. Vielleicht ist es schöner, in der Sonne zu arbeiten oder insgesamt in südlichen Gefilden. Vielleicht liegt die Motivation eher darin, dass Familie im Ausland wohnt, jemand gepflegt werden muss, dass jemand einen Partner kennenlernt im Ausland, mit dem er mehr zusammen sein möchte. Das sind verschiedene Gründe, warum bei uns regelmäßig auf den Tisch kommt die Frage, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat angefragt, möchte gerne im Ausland arbeiten. Wie funktioniert das eigentlich, beziehungsweise was müssen wir beachten?
Ja, Sarah, du hast das Thema Workation angesprochen. Vielleicht hören wir dazu mal ganz kurz einen Erfahrungsbericht von jemandem, der Arbeiten aus dem Ausland tatsächlich praktiziert.
Ich hatte in der letzten Zeit mehrfach die Gelegenheit, von La Palma aus zu arbeiten. Und auch wenn das im EU-Ausland ist, gibt es trotzdem ein paar gesetzliche Dinge, die vorab vom Arbeitgeber geklärt werden müssen. Wenn die aber einmal geklärt sind, dann spricht einem Arbeiten vom Ausland, EU-Ausland, aus gesetzlich nichts mehr entgegen. Trotzdem gibt es aber immer noch so ein paar Hürden, die man vorab zumindest abklären sollte. Das ist beispielsweise die Internetverbindung, die man vor Ort hat. Denn auch wenn in der Beschreibung beispielsweise für eine Wohnung oder für ein Hotel steht, dass man WLAN hat, dann sollte man immer noch mal abklären, wie stabil ist denn die Verbindung? Hat man eine ausreichende Bandbreite, sodass man eben auch Webmeetings von dort aus ohne Unterbrechungen durchführen kann? Auch klären sollte man vorab noch mal, ob man wirklich auf alle Unterlagen, die man fürs Arbeiten aus dem Ausland benötigt, vom Laptop aus zugreifen kann. Gibt es beispielsweise keine Sicherheitsblocker, die verhindern, dass man auf die Firmen-Homepage kommt oder auf Dateien aus dem Unternehmen zugreifen kann? Ja, und dann sollte man vor allem mit dem Chef und mit den Kollegen einmal nochmal abstimmen, welche Arbeitszeiten möchte man denn einhalten? Gibt es Kernarbeitszeiten, die einzuhalten sind? Wann ist man grundsätzlich erreichbar? Das ist vor allem dann wichtig, wenn es eine Zeitverschiebung gibt, dass eben geklärt ist, ob man jetzt beispielsweise schon um 8 am Rechner sitzt oder aufgrund der Zeitverschiebung erst um 9. Insgesamt finde ich wichtig, dass man gerade diese Punkte der Erreichbarkeit vorab klärt und sich auch an diese Punkte hält, denn das ist etwas Freiwilliges, was einem durch den Arbeitgeber gewährleistet wird. Und man sollte da eben schon schauen, dass man sich auch an diese Punkte hält, damit eben nicht der Eindruck entsteht, man macht dort Urlaub und man arbeitet gar nicht. Und es kommt möglicherweise Unmut auf und anderen Kollegen wird diese Möglichkeit dann zukünftig vielleicht verwehrt, weil man selber sich nicht an gewisse Vereinbarungen gehalten hat.
Ja, die Mitarbeiterin hat ja verschiedene Themen angesprochen. Aus praktischer Hinsicht sei es die Frage der Internetverbindung und Ähnliches. Wir machen uns natürlich etwas über andere Themen Gedanken. Wir beschäftigen uns mehr mit der Frage, wie sieht das eigentlich steuerlich aus? Und da würden wir immer unterscheiden, einmal die Seite der Mitarbeitenden, einmal die Seite des Arbeitgebers. Beide müssen an der Stelle was beachten.
Fangen wir doch mal mit dem Arbeitnehmer an. Wenn der Arbeitnehmer jetzt eine Zeitlang, und das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich entscheidend, wenn er jetzt im Ausland ist, was muss er dann steuerlich beachten? Muss er dann in Deutschland seine Steuererklärung nach wie vor machen oder auch im Ausland? Wie ist da die Situation?
Da kommt jetzt die Lieblingsantwort aller Steuerberater und Rechtsanwälte: Es kommt drauf an. Das heißt, im konkreten Fall, die Frage ist auf der einen Seite, wie lang geht derjenige ins Ausland? In welches Ausland geht er? Etwas vereinfacht kann man unterscheiden, die EU und die Nicht-EU-Fälle, die nennen wir die sogenannten Drittstaatenfälle. Und auch, was macht er in Deutschland? Also man kann sich ja vorstellen, wenn jemand längere Zeit im Ausland verbringt, wird er hier eventuell seinen Wohnsitz aufgeben, sprich seine Wohnung kündigen. Wenn er ein Haus hat, das vielleicht untervermieten, dann hat das andere steuerliche Implikationen, als wenn wir so einen klassischen Workation-Fall haben, in dem es eher um eine kurzfristigere Zeit geht, wo sicherlich die eigene Wohnung beibehalten wird. Wenn das der Fall ist, bleibt der Mitarbeiter auf jeden Fall auch in Deutschland steuerpflichtig und ja, muss dann in diesem Falle auch tatsächlich für das entsprechende Jahr eine Steuererklärung abgeben, selbst wenn er das vielleicht ansonsten als Arbeitnehmer nicht tun würde.
Okay, das heißt, wir können schon mal zuerst festhalten, weiter Wohnsitz in Deutschland bedeutet auch weiter unbeschränkte Steuerpflicht und Steuererklärungspflicht in Deutschland. Ist das aus deiner Sicht den meisten bekannt oder müssen wir da regelmäßig bei der Beratung schon ansetzen?
Ich glaube, den meisten ist schon bewusst, dass solange sie in Deutschland eine Wohnung haben, sie auch hier weiterhin steuerpflichtig sind. Jetzt kommen wir eher so in die Richtung der klassischen Entsendungsfälle, sprich wenn jemand vielleicht für 2 oder auch 3 oder 4 Jahre ins Ausland geht. Da ist dann manchen vielleicht nicht mehr bewusst, dass, obwohl er eventuell nur zum Weihnachtsurlaub nach Hause kommt, trotzdem in Deutschland die Steuerpflicht gegebenenfalls bestehen bleibt.
Aber ich denke, wenn wir über die Fälle sprechen, wo jemand wirklich die Entscheidung trifft, jetzt mal eine Zeit lang, ein paar Tage, ein paar Wochen eben nicht von zu Hause aus zu arbeiten, sondern aus Spanien, USA, von wo auch immer, dann ist ihm schon bewusst, sein Arbeitgeber ist der gleiche aus Deutschland heraus, er sitzt halt nur woanders. Also insofern glaube ich, ist die Entscheidung, dass sich da gar nichts ändert im Zweifelsfall, naheliegend.
Okay, ja, sehe ich ein. Bei den kurzfristigen Fällen, denke ich, hat man die Steuerpflicht in Deutschland auf dem Schirm. Gilt das automatisch auch für eine mögliche Steuerpflicht im Ausland oder wie ist da die Situation, die ihr häufig vorfindet in der Beratung?
Im Ausland ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Es kommt auf der einen Seite auf die Länge der Entsendung an und dann auch auf die Regelung in dem entsprechenden Staat. Wenn wir jetzt versuchen würden, das deutsche Steuerrecht auf das Ausland zu spiegeln, würden wir aus deutscher Sicht sagen, sobald jemand eine Wohnung hat, die ihm dauerhaft zur Verfügung steht, zumindest für eine gewisse Zeit lang, wird darüber die unbeschränkte Steuerpflicht eröffnet. In der Regel sagen wir in Deutschland so nach rund 6 Monaten. Das kann das Ausland aber ganz anders sehen. Beispielsweise eher britisch geprägte Länder wie Großbritannien, aber auch die USA, haben oft ein ganz anderes Verständnis von Steuerpflicht und wann die Steuerpflicht dort beginnt. Beispielsweise die USA haben ein sehr kompliziertes System, wo man über Jahre hinweg, über 3 Jahre hinweg, die Anzahl der Tage im Land zählen muss, um in die Steuerpflicht zu kommen. Was wir jetzt da an der Stelle vielleicht einmal unterscheiden müssen, ist einmal die persönliche Steuerpflicht des Mitarbeitenden, der ins Ausland geht, und auf der anderen Seite die Pflicht des Arbeitgebers. Weil die Lohnsteuerpflicht, sprich die Verpflichtung des Arbeitgebers, sich im Ausland zu registrieren und Lohnsteuer abzuführen, kann deutlich früher eintreten als die persönliche Steuerpflicht des Arbeitnehmers.
Ja, vielleicht können wir da mal kurz einhaken. Viele haben ja möglicherweise die magische Zahl von 183 Tagen im Kopf. Welche Bewandtnis hat diese Zahl? Ist das in allen Fällen relevant? Vor allen Dingen mit Blick auf einerseits den Arbeitnehmer selber und zum anderen auf die Pflichten des Arbeitgebers.
Tatsächlich ist das ein Punkt, wo wir sehr oft angesprochen werden. Google hat gesagt, 183 Tage sind entscheidend. Das ist auch sicherlich nicht verkehrt, aber es ist auch nicht das einzige Allheilmittel, auf das man schauen muss an der Stelle. Grundsätzlich, was dahinter steht, ist eine Regelung im Doppelbesteuerungsabkommen, abgekürzt oft mit DBA. Das DBA besagt, dass wenn ein Mitarbeiter mehr als 183 Tage, also grob ein halbes Jahr, im Ausland ist, dass er dann oft in diesem ausländischen Staat steuerpflichtig wird. Diese Regelung sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten, wobei man sehr stark dann wieder aufpassen muss, über welches Land wir sprechen. Es gibt Länder, die sehen die 183 Tage auf das Kalenderjahr bezogen. Andere sehen die auf irgendeinen 12-Monats-Zeitraum bezogen. Also es könnte beispielsweise auch August bis August sein. Andere wiederum gehen nach dem Steuerjahr. In Deutschland kennen wir als Steuerjahr das Kalenderjahr, aber auch das ist im Ausland teilweise sehr unterschiedlich. Daher muss man immer schauen, welches Doppelbesteuerungsabkommen ist für mich anwendbar, in welches Land gehe ich, wie ist dort die Regelung mit den 183 Tagen. An der Stelle möchte ich aber auch sagen, es gibt Fälle, da wird ein Arbeitnehmer tatsächlich ab dem ersten Tag schon im Ausland steuerpflichtig. Das ist beispielsweise der Fall, wenn der sogenannte wirtschaftliche Arbeitgeber im Ausland liegt. Da sind wir jetzt eher im Fall der klassischen Entsendung. Heißt, ich werde von meinem inländischen Arbeitgeber beispielsweise zu einem ausländischen Tochterunternehmen entsandt und arbeite im Ausland für das ausländische Tochterunternehmen. In dem Fall kann die Steuerpflicht bereits ab dem ersten Tag im Ausland gelten. Das sind jetzt nicht die klassischen Workation-Fälle. Ich sitze im Ausland am Strand und arbeite weiter für meinen inländischen Arbeitgeber.
Okay, das heißt, ich habe verstanden, wenn der Zeitraum von 183 Tagen überschritten ist, dann hat das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine steuerliche Relevanz im Ausland. Der umgekehrte Schluss ist aber nicht zulässig. Unter 183 Tagen können wir trotzdem eine Steuerpflicht im Ausland begründen. Müssen uns die Fälle aber im Detail sehr genau anschauen. Um welches Land geht es? Was macht der Arbeitnehmer dort? Hat der Arbeitgeber möglicherweise auch einen anderen Anknüpfungspunkt in diesem Land? Die Fälle hast du gerade angesprochen.
Darüber hinaus würde ich gerne nochmal zum Thema Lohnsteuer kommen. Also die Frage, wann wird denn möglicherweise ein inländischer Arbeitgeber im Ausland verpflichtet, dort Lohnsteuer abzuführen? Das hat nämlich in der Regel mit diesen 183 Tagen tatsächlich sehr wenig zu tun. Da geht es rein nach den nationalen Grenzen. Ich kann beispielsweise sagen, für Kanada gibt es eine 90-Tage-Regelung. Wenn jemand mehr als 90 Tage in Kanada arbeitet, muss für diese Person Lohnsteuer abgeführt werden, selbst wenn man bereits plant, dass der Mitarbeiter weniger als 183 Tage im Land verbringen wird. Das heißt, an der Stelle kommen auf den Arbeitgeber Registrierungspflichten, Abgabeverpflichtungen und damit auch letztendlich ein großer Beratungsbedarf im Ausland zu.
Das setzt ja aber auch voraus, dass der Arbeitgeber überhaupt weiß, dass der Mitarbeiter im Ausland ist. Also denkbar ist ja in unseren Zeiten auch, dass der Arbeitgeber das gar nicht wahrnimmt, weil der Arbeitnehmer im Ausland sitzt und ja im Grunde so eine Mischung aus Urlaub und Arbeiten macht und gar nicht auffällt, weil alles remote funktionieren kann und auch funktioniert. Er nimmt an virtuellen Meetings teil, er macht seine Arbeit, nur er sitzt eben nicht zu Hause im Homeoffice, sondern in Spanien.
Das kann sicherlich passieren, insbesondere in den Fällen, wo der Mitarbeiter nur, ich sage mal, kurz vor oder nach dem Urlaub vielleicht aus dem Ausland heraus arbeitet, ist das auch steuerlich gar nicht so das Problem. Allerdings kommt hier die Sozialversicherung ins Spiel. Und das ist der Punkt, wo vielleicht auch der Mitarbeiter selber ein Interesse daran haben müsste, den Arbeitgeber darüber zu informieren. Weil das deutsche Sozialversicherungsrecht endet erstmal an der Grenze. Das heißt, wenn der Mitarbeiter ins Ausland reist und aus dem Ausland heraus tätig wird, ist schon die Frage, ist er überhaupt versichert? Und wir haben immer wieder Fälle, wo im Ausland was passiert. Jemand stolpert über sein PC-Kabel im Hotelzimmer, wenn er gerade arbeiten möchte. Ist er dann überhaupt noch krankenversichert? Greift überhaupt noch die Unfallversicherung? Das kann man innerhalb der EU sehr einfach lösen, indem man einen sogenannten A1-Antrag vor Abreise ins Ausland beantragt. Das ist heutzutage ein elektronisches Verfahren, was wirklich nicht viel Aufwand bedeutet. Aber ja, Andreas, das erfordert natürlich, dass überhaupt der Mitarbeitende den Arbeitgeber darüber informiert.
Ja, und vielleicht nochmal kurz zurück zur Lohnsteuer. Du hattest die Registrierungspflichten angesprochen. Ich denke, das funktioniert ja, glaube ich, ganz gut, wenn von vornherein feststeht, dass Mitarbeiter für eine bestimmte Zeit im Ausland tätig werden. Der Arbeitgeber weiß das, hat entsprechend disponiert und sich im Vorfeld auch steuerlich registriert im Ausland. Schwierig werden die Fälle ja vor allen Dingen dann, wenn diese Registrierungspflicht nicht erkannt wird, wenn also im Nachhinein erst festgestellt wird, zum Beispiel durch eine Prüfung im Ausland, dass der Arbeitnehmer im Ausland persönlich steuerpflichtig gewesen wäre und der Arbeitgeber verpflichtet gewesen wäre, die Steuern einzubehalten und abzuführen. Und tatsächlich hat der Arbeitgeber möglicherweise den Mitarbeiter weiterhin in Deutschland abgerechnet, in Deutschland Steuern und Sozialabgaben abgeführt und das dann möglicherweise über viele Jahre rückwirkend nachzuerklären, rückabzuwickeln. Das sind, glaube ich, die Fälle, die in der Praxis dann auch für große Schwierigkeiten sorgen. Aber das, glaube ich, Sarah, kannst du besser beurteilen als wir, ob das praxisrelevante Fälle sind oder wie in solchen Fällen das Prozedere häufig abläuft.
Das ist auf jeden Fall ein Problem. Stichwort ist ja im Prinzip die Steueranrechnung. Oft ist es so, dass wenn ein Mitarbeiter sowohl in Deutschland als auch im Ausland steuerpflichtig wird, soll eben über die vorhin schon angesprochenen Doppelbesteuerungsabkommen sichergestellt werden, dass nicht in zwei Ländern Steuern bezahlt werden müssen. Es gibt verschiedene Vermeidungsmethoden für diese Doppelbesteuerung, ohne jetzt hier zu sehr in die Tiefe gehen zu wollen. Aber die Idee ist im Prinzip immer, dass am Ende nur in einem Land tatsächlich Steuern bezahlt werden. Das funktioniert natürlich nur, wenn man das rein verfahrenstechnisch von Anfang an richtig aufsetzt. Insofern kann es durchaus ein Problem sein, wenn erst nach mehreren Jahren festgestellt wird, da hätte eigentlich eine Steuerpflicht, sei es Lohnsteuer oder Einkommensteuer, bestanden, weil dann eventuell nach der nationalen Gesetzgebung des einen oder anderen Landes es gar nicht mehr möglich ist, die Steuer noch anzurechnen bzw. den Lohn von der Besteuerung freizustellen, sodass es dann zu einer faktischen Doppelbesteuerung kommt. Das ist die steuerliche Seite. Strafrechtlich mag es darüber hinaus natürlich auch Konsequenzen haben. Da ist wieder die nationale Gesetzgebung in den unterschiedlichen Ländern sehr verschiedenartig. Mittlerweile muss man sich nur darüber im Klaren sein, dass sehr viel entdeckt wird. Also die Entdeckungswahrscheinlichkeit heute ist sicherlich deutlich höher als vor noch einigen Jahren oder Jahrzehnten. Wir kennen Fälle, wo im Inland beispielsweise auf Handydaten am Ende zurückgegriffen wurde. In welcher Mobilfunkzelle hat sich das Handy regelmäßig eingeloggt, wenn jemand beispielsweise unterstellen wollte, dass er keinen Wohnsitz mehr hat? Wenn man da die richtigen Nachbarn hat, die einen guten Tipp geben, kann sowas sehr schnell sehr schief gehen. Unabhängig davon, überall in den Ländern, wo man sich auch noch registrieren muss, also nicht nur innerhalb der EU, wo man mit den offenen Grenzen heute ja problemlos reisen kann. Aber wenn man mal an Länder außerhalb der EU denkt, da kriegen ja auch die Meldebehörden tatsächlich mit, dass sich der Mitarbeiter in dem Land bewegt, weil er sich schlicht bei der Einreise registrieren muss. Und da ist es gut möglich, dass es Aufgriffspunkte auch mal aus dem Ausland gibt, die dann wiederum ins Inland zurückgespiegelt werden.
Ja, prima, ganz wichtiger Hinweis, glaube ich. Und wenn wir mal für einen Moment beim Arbeitgeber und bei dessen Besteuerungssituation bleiben, kann man sich ja die Frage stellen, wenn Mitarbeiter, einer oder auch möglicherweise mehrere, für eine bestimmte Zeit aus dem Ausland tätig werden, sind sie ja von dort aus Teil der betrieblichen Wertschöpfung. Und wenn ein Teil der unternehmerischen Wertschöpfung im Ausland stattfindet, sind wir ja relativ schnell auch bei der Frage, hat das Unternehmen dort durch die Tätigkeit des Mitarbeiters möglicherweise eine steuerliche Betriebsstätte und ergeben sich deswegen vielleicht auch in Bezug auf die Unternehmenssteuern Auswirkungen. Kannst du dazu kurz etwas sagen, Sarah?
Das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Thema, was auch wieder Anknüpfungspunkte an einen früheren Podcast hier hat, nämlich den zum Thema Transfer Pricing, wo ja so ein bisschen festgelegt wird, wie findet dann die Gewinnaufteilung statt. Grundsätzlich aus unserer Sicht ist es an der Stelle sehr entscheidend, welcher Mitarbeiter geht. Man hat oft als Mitarbeitende jeden normalen Mitarbeiter im Kopf, aber es könnte ja auch ein Geschäftsführer beispielsweise einmal sagen, er möchte im Ausland arbeiten oder hat beispielsweise im Ausland sich eine Ferienwohnung genommen, aus der er regelmäßig tätig wird. Da müssen wir dann sehr genau hinschauen und sehr genau prüfen nach dem nationalen Recht des Auslands, beziehungsweise dann auch wieder nach dem Doppelbesteuerungsabkommen, wann und unter welchen Voraussetzungen wird eine Betriebsstätte begründet. Das hängt einerseits an der Tätigkeit der Mitarbeiter, das hängt aber beispielsweise auch an Unterschriftenregelungen, heißt, wir nennen das den ständigen Vertreter. Wenn jemand für ein Unternehmen und Verträge unterschreiben darf, beziehungsweise auch in der Vertragsanbahnung schon sehr stark tätig werden kann, besteht die Gefahr, dass eine Betriebsstätte begründet wird. Darüber hinaus ist oft im Ausland das Verständnis eines Homeoffices als Betriebsstätte anders als das deutsche Verständnis. In Deutschland sagen wir, wenn ein Mitarbeiter von zu Hause aus arbeitet, ist das in der Regel keine Betriebsstätte des Arbeitgebers, weil der Arbeitgeber keine Verfügungsmacht über das Homeoffice des Mitarbeitenden hat. Das ist aber oft im Ausland anders. Beispielsweise Österreich oder auch Polen haben hier teilweise sehr strenge Regelungen, die besagen, wenn jemand eine bestimmte Zeit, also einen quantitativen Aspekt, sagen wir mal 3 von 5 Tagen in der Woche, aus einem Homeoffice in Österreich tätig wird, kann das Unternehmen an der Stelle bereits eine Betriebsstätte begründen, obwohl der Mitarbeiter dort eben keine besonders qualitativ anspruchsvollen Aufgaben ausübt.
Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, auch der ständige Vertreter, den du angesprochen hast. Und die Vertretungsbefugnis, die Stichwort Abschlussvollmacht, ist ja etwas, was in den Doppelbesteuerungsabkommen regelmäßig eine Rolle spielt. Und hier muss man, denke ich, sehen, dass auch in der Hinsicht die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten heute anders sind als noch vor einigen Jahren. Verträge abzuschließen bedeutet ja nicht zwingend, dass man in den physikalischen Postweg mit einbezogen werden muss, sondern Verträge kann ich inzwischen von überall ausschließen. Ich kann auch über digitale Unterschriften sehr gut nachvollziehen, wann sind Verträge unterzeichnet worden. Kann das mit Kalendern abgleichen und kann dann eben sehr schnell feststellen, wo war denn eigentlich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu der Zeit, als der neue Rahmenvertrag mit dem Kunden abgeschlossen wurde. Und deswegen kann ich auch nur bestätigen, tendenziell ist man relativ schnell in der Frage der Betriebsstätte, insbesondere dann, wenn das jeweilige Partnerland auch ein etwas anderes, ein weitergehendes Betriebsstättenverständnis hat, als wir das in Deutschland kennen.
Tatsächlich ist an dieser Stelle der sogenannte OECD-Musterkommentar sehr wichtig. Das heißt, die OECD ist ja die Gesellschaft für Zusammenarbeit und Entwicklung, die ein Muster-Doppelbesteuerungsabkommen schon vor vielen Jahren verfasst hat und auch hierzu immer wieder eine Musterkommentierung schreibt und aktualisiert. Und die aktuelle Kommentierung des Doppelbesteuerungsabkommens sieht deutlich schneller eine Betriebsstätte beispielsweise im Homeoffice vor, als es die deutsche Finanzverwaltung heute tut. Das heißt, an der Stelle muss man sehr vorsichtig sein, seine deutsche Brille, die wir ja doch alle im Alltag aufhaben, auch auf das Ausland zu übertragen. Sondern hier muss wirklich von einem ausländischen Berater anhand der tatsächlichen Umstände geprüft werden, liegt eine Betriebsstätte vor, ja oder nein. Und da kommen wir wieder zurück auf den Punkt, den wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Wenn ich das im Vorhinein tue, kann ich es planen. Das heißt, an der Stelle kann ich vielleicht schauen, gibt es irgendwelche Tätigkeiten, die der Mitarbeiter aus dem Homeoffice heraus nicht durchführen darf? Kann ich durch ein Verbot wohlgearbeitet wird? Also beispielsweise sage ich dem Mitarbeiter, du darfst nicht aus einem Raum, einem Arbeitszimmer in deiner Ferienwohnung heraus tätig werden, sondern bitte wechsel ständig deinen Arbeitsort. Auch solche Dinge können im Ausland einen Unterschied machen und das kann ich im Vorhinein beeinflussen. Wenn ich im Nachhinein erst komme und feststelle, vielleicht habe ich hier ein Problem, dann muss ich die Umstände so nehmen, wie sie tatsächlich gegeben waren.
Wenn ich das alles höre, Sarah, könnte man ja als Arbeitgeber auf die Idee kommen, dass es vielleicht einfacher ist und das ein oder andere Problem sich nicht auftut, wenn ich im Ausland nicht mit Arbeitnehmern, sondern eher mit freiberuflich tätigen Mitarbeitern, mit Freelancern arbeite. Ist das tatsächlich die Lösung?
Pauschal glaube ich nicht, dass man das als Lösung präsentieren kann. Ich würde es sogar umgekehrt sagen, in der Regel dürfte es keine Lösung der Probleme darstellen. Auch ein Freelancer kann, um beim Thema Betriebsstätte zu bleiben, durchaus eine Betriebsstätte für seinen Auftraggeber im Ausland begründen. Insbesondere dann, wenn er nur zum Schein als Freelancer beschäftigt ist, sondern nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten eigentlich eher einem Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin an der Stelle ähnelt. Auch hier kommt es sehr stark auf das ausländische Recht an. Wir in Deutschland kennen zumindest im Sozialversicherungsrecht ja das Thema der Scheinselbstständigkeit. Das kann man nicht eins zu eins auf Steuerrecht übertragen, aber trotzdem gibt es hier ähnliche Anknüpfungspunkte. Und gerade im Ausland ist es oft so, dass wenn ein Freelancer nur einen Auftraggeber hat, dass er steuerlich wie ein Arbeitnehmer behandelt wird.
Okay, also die Patentlösung gibt es offensichtlich nicht. Insbesondere ist die Freelancer-Beschäftigung keine Patentlösung. Das heißt, sowohl der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin als auch der Arbeitgeber werden nicht umhinkommen, sich mit der steuerlichen Situation im Ausland, aber eben auch in Deutschland intensiv zu beschäftigen. Und wenn wir vielleicht zum Abschluss einmal über das Beschäftigungsverhältnis hinausschauen und schauen, welche steuerlichen Folgen können sich denn noch für den Mitarbeiter und für die Mitarbeiterin ergeben, wenn er oder sie eine Zeit lang oder vielleicht auch dauerhaft sich im Ausland aufhalten. Gibt es da noch weitere Aspekte, Sarah?
Ja, da ist ein Thema, was wir gerne noch ansprechen sollten. Das bezieht sich auf Fälle, die oft schleichend passieren. Heißt, wenn ich jetzt an diese Grenzpendlerfälle beispielsweise denke, ich habe jemanden, der zunächst nur in Deutschland tätig ist, dann fängt er an, vielleicht ein, zwei Tage die Woche auch für das österreichische Unternehmen tätig zu werden. Und es verlagert sich immer mehr von Deutschland die Tätigkeit nach Österreich, aber vor allem auch die persönlichen Aspekte verlagern sich. Vielleicht lernt der Mitarbeitende oder die Mitarbeiterin einen Partner im Ausland kennen. Dann wechselt das, was wir den Mittelpunkt der Lebensinteressen nennen. Und hier kann ich plötzlich ein Problem mit der sogenannten Wegzugsbesteuerung bekommen. Die klassischen Wegzugsfälle sind die, jemand möchte in Deutschland komplett sein Leben aufgeben, kündigt seine Wohnung, verkauft sein Haus und geht ins Ausland. Das kann ein Problem sein, aber seit einer Neuerung im sogenannten Außensteuergesetz ist es eben auch die Verlagerung des Lebensmittelpunkts ins Ausland, das diese Wegzugsbesteuerung auslösen kann. Hier habe ich immer dann ein Problem, wenn ich zumindest 1% an einer Kapitalgesellschaft beteiligt bin. Und zwar unabhängig davon, ob das eine deutsche oder gegebenenfalls auch eine ausländische Kapitalgesellschaft ist. Der deutsche Staat verliert in dem Moment das Besteuerungsrecht am Verkauf der Anteile, wenn ich in Deutschland entweder die unbeschränkte Steuerpflicht, also der Fall mit Wohnung, Haus wird aufgegeben, oder eben auch nur den Lebensmittelpunkt verlasse, verliert Deutschland sein Besteuerungsrecht. Das soll an der Stelle besteuert werden. Heißt, wenn jemand ins Ausland geht, wird so getan, als würden diese Anteile veräußert werden und darauf wird eine Steuer festgelegt. In der Vergangenheit, bei EU-Fällen, hatten wir eine Stundungsregelung, die oft ermöglicht hat, dass gar keine Steuer oder zumindest für einen längeren Zeitraum keine Steuer gezahlt werden musste. Das ist jetzt aber weggefallen. Das heißt, jeder, der mindestens 7 Jahre innerhalb der letzten 12 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war und ins Ausland verzieht, muss damit rechnen, Steuern zahlen zu müssen. Einzige Ausnahme hier ist, wenn eine sogenannte Rückkehrabsicht besteht. Das heißt, wenn ich sage, innerhalb der nächsten 7 Jahre, beziehungsweise auf Antrag Verlängerung auf 12 Jahre in Summe, wenn ich in dieser Zeit eine Rückkehrabsicht habe, wird keine Steuer fällig. Wenn ich dann auch tatsächlich zurückkomme.
Das ist ja total wichtig, weil es eine der fatalen Fälle ist, dass ich eine Aufdeckung stiller Reserven habe und eine Besteuerung ohne Liquiditätszufluss. Das ist also immer wichtig im Auge zu haben und eine Möglichkeit irgendwie zu vermeiden, wenn es geht.
Ja, und das sind ja auch Fälle, das ist ja nicht nur der Gesellschafter, Geschäftsführer, der alle Anteile oder eine Mehrheit der Anteile an seiner GmbH hält und für diese GmbH tätig ist, sondern das kann ja auch jemand sein, der sozusagen als Teil einer Unternehmerfamilie Anteile am Familienunternehmen hat, möglicherweise auch nur geringe Anteile, 1% reicht da ja schon aus, der in einem ganz anderen Bereich tätig ist, wo sich dann eben trotzdem aus der Tätigkeit im Ausland in einem ganz anderen Bereich Auswirkungen auf die Besteuerung seiner Anteile ergeben können. Und der zweite Punkt, Sarah, du hast es angesprochen, die Rückkehrabsicht ist entscheidend, nur häufig ändern sich ja auch Lebenssituationen und aus der Rückkehrabsicht wird dann auf einmal die Bleibeabsicht und dann ist man eben auch schnell in der definitiven Besteuerung, die Andreas, du angesprochen hast. Ja, ich glaube, man könnte über das Thema Wegzugsbesteuerung eine eigene Podcast-Folge drehen. Vielleicht tun wir das eines Tages noch. Hier als Ausblick oder als Exkurs, denke ich, soll es genügen. Vor allen Dingen die Botschaft, dass diejenigen, die wesentlich an einer Kapitalgesellschaft beteiligt sind, ihre Auslandsaufenthalte nochmal mit besonderer steuerlicher Sorgfalt planen müssen.
Ich würde den Blick gerne mal auf einen anderen dramatischen Fall lenken. Du hast vorhin über das Stolpern, über das Laptop-Kabel gesprochen. Was passiert denn, wenn da wirklich ein so dramatischer Unfall passiert, dass der Arbeitnehmer es nicht überlebt? Also er stirbt im Rahmen seines Auslandsaufenthaltes. Da stellen sich ja sofort erbrechtliche, aber auch erbschaftssteuerliche Folgen, fernab davon, dass das sowieso natürlich dramatisch ist. Aber wir wollen hier nochmal mal auch den Blick auf vor allen Dingen auch Steuern richten.
Tatsächlich ist in diesem hochdramatischen Fall, aber auch in einem etwas weniger dramatischen Fall, nämlich bei Schenkungen zu beachten, wenn sich jemand im Ausland im Moment der Schenkung oder auch der Erbschaft aufhält, gegebenenfalls wird diese Person dann eben auch nach dem ausländischen nationalen Recht dort Erbschafts- oder Schenkungssteuerpflichtig. Das ist auf jeden Fall zu beachten. Und hier kommt eine besondere Problematik noch hinzu. Bei der Einkommensteuer haben wir schon erwähnt, dass es diese sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen gibt, die in der Regel versuchen, eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. In der Erbschaftssteuer kennen wir das zwar auch oder auch in der Schenkungssteuer, aber hier hat Deutschland ungleich weniger Abkommen geschlossen. Und die Abkommen, die geschlossen wurden, sehen dann oft als Vermeidungsstrategie die sogenannte Anrechnung an. Das heißt, ein Land muss die Steuer des anderen Landes anrechnen, sodass man in der Regel beim höheren Steuersatz rauskommt. Heißt, worst case, derjenige stirbt im Ausland. Der ausländische Staat sagt, du bist hier gestorben, der Erblasser ist hier gestorben. Das heißt, mein nationales Erbschaftssteuerrecht findet Anwendung. Deutschland sagt, die Erben sind in Deutschland. Und gegebenenfalls hatte ja auch der Erblasser an der Stelle in Deutschland noch einen Wohnsitz. Damit will auch Deutschland den gesamten Erbfall besteuern. Und schlimmstenfalls habe ich damit tatsächlich eine Doppelbesteuerung.
Vielleicht aus meiner Beratungspraxis, aus meinem Themenfeld, die Fälle, in denen sich tatsächlich auch der gewöhnliche Aufenthalt ins Ausland verlagert, da ändert sich möglicherweise sogar das Erbrecht, also das anzuwendende Erbrecht, nachdem entschieden wird, wer überhaupt begünstigt wird. Und auch das muss man einfach im Auge haben.
Ja, ich glaube, wir haben schon eine Ahnung bekommen, dass das Thema ganz schön facettenreich ist. Und ich glaube, in der letzten knappen halben Stunde ist es uns gelungen, das Thema einmal gut zu umrunden und auf die wirklichen Painpoints hinzuweisen. Dafür erstmal ganz herzlichen Dank, Sarah, dass du uns den Überblick gegeben hast.
Sehr gerne.
Andreas, was nimmst du aus unserer Diskussion mit?
Ja, was nehme ich mit heute? Ich nehme mit, dass dieses Thema, was irgendwie in aller Munde ist und was wirklich ein ganz aktuelles und modernes Thema ist, ja, dass es sehr komplex ist und dass da so plötzlich die ganzen Abgründe des deutschen Steuerrechts ums Eck kommen. Also Betriebsstätten, Wegzugsbesteuerung, Verrechnungspreise. Und das hat auch alles zur Folge, dass man das gut planen muss einfach und vor allen Dingen auch gut kommunizieren muss zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Benno, wie siehst du das?
Ja, ich glaube, gut planen ist genau das richtige Stichwort. Ich denke, es ist klar geworden, für eine Planung eines längeren Auslandsaufenthaltes verbunden mit Arbeit vor Ort gehört eben nicht nur, dass ich den Reisepass und den internationalen Führerschein einpacke, sondern eben auch die A1-Bescheinigung im Gepäck habe, die ich idealerweise vorher beantragt habe. Und genauso gehört dazu, nicht nur in den Reiseführer und in den Sprachführer zu schauen, sondern vielleicht auch mal ins Doppelbesteuerungsabkommen. Und wenn man das nicht selber tun möchte, dann ist es, glaube ich, eine gute Idee, bevor man abreist, nicht nur den Nachbarn zu bitten, die Blumen zu gießen, sondern vielleicht auch mal den Steuerberater zu fragen, was passiert denn eigentlich in der Zeit, in der ich mich im Ausland aufhalte. Das sind, glaube ich, ganz banale Dinge, aber ist mir jedenfalls klar geworden, dass das zu einer vorausschauenden Planung eines Auslandsaufenthalts mit Arbeiten schlicht dazugehört, um nachher böse Überraschungen zu vermeiden.
Ja, und da das Thema auch arbeitsrechtliche Implikationen hat, geht unser Tipp des Monats diesmal um das Arbeitsrecht.
Der Praxistipp des Monats.
Wenn Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Ausland entsenden, ist auch dort grundsätzlich das deutsche Arbeitsrecht anwendbar. Nur gilt es oft zu prüfen, ob das wirklich die bessere Variante ist. Die Niederlande zum Beispiel kennen kein Krankengeld von der Krankenversicherung. Dort zahlt der Arbeitgeber bis zu 2 Jahre lang einen großen Teil des Gehalts weiter. Wenn es aber ab der 7. Woche kein Krankengeld gibt, soll dann wirklich die Lohnfortzahlung enden, wie im deutschen Arbeitsrecht? Prüfen Sie vor einer Entsendung, welche Gesetze im Zielland gelten, um solche Stolpersteine zu vermeiden. Und entscheiden Sie sich dann im Einzelfall vielleicht für die Anwendung des ausländischen Arbeitsrechts, auch wenn das ungewohnt ist.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, damit wären wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich darf euch beiden, Sarah, dir insbesondere und natürlich auch dir, Andreas, ganz herzlich danken fürs Mitdiskutieren und für das gemeinsame Erschließen eines komplexen Themas. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können natürlich wie immer weitere Informationen zur heutigen Folge in unseren Shownotes nachlesen. Sie können uns auch gerne Ihr Feedback geben auf unserer Website dhpg.de oder per E-Mail unter taxiert@dhpg.de. Gerne auch Hinweise auf Themen, die Sie in den nächsten Folgen unserer Podcast-Reihe gerne besprochen haben möchten.
Was machen wir das nächste Mal?
Ja, das nächste Mal feiern wir ein kleines Jubiläum, Andreas, die 10. Folge. Und was könnte es Schöneres geben, als sich in Folge 10 mit der Umsatzsteuer zu beschäftigen?
Das stimmt. Das ist sofort einleuchtend.
Aber bis es soweit ist, gönnen wir uns eine kleine Sommerpause. Die nächste Folge zur Umsatzsteuer hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann im August. Bis dahin habe ich jedenfalls ein bisschen Urlaub geplant. Für mich geht es mit Familie nach Österreich und ich glaube, nach der heutigen Folge werde ich den Laptop zu Hause lassen. Wie sieht es bei dir aus, Andreas?
Genauso, witzigerweise. Also auch wenn wir nicht gemeinsam Urlaub fahren, auch wir werden in Österreich sein und ich werde mich auch bemühen, den Laptop zu Hause zu lassen.
In diesem Sinne wünschen wir auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine schöne und entspannte Urlaubszeit und würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.